Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute knüpfen wir uns mal ein Regelwerk vor, und zwar Völkerball.
Hallo.
Wir schauen uns das Dokument Völkerball 2025.pdf genauer an. Unser Ziel, die wichtigsten Regeln, die Kniffe für dich rauszufiltern. Egal, ob du Leiter bist, Schiri oder einfach gut informiert sein willst.
Ja, hallo. Völkerball kennt man ja klar oft aus der Schule, aber wie bei vielen Spielen gibt's da spezifische Regeln.
Mhm.
Die können je nach Turnier oder Verband eben variieren. Und dieses Dokument hier, das gibt uns einen ganz konkreten Rahmen vor. Den schauen wir uns jetzt mal an.
Okay, super. Dann lass uns das mal auseinandernehmen. Was ist denn so das grundsätzliche Ziel bei dieser Variante laut dem Papier?
Das Spielziel ist, denkbar einfach. Klassisch Völkerball eigentlich.
Also abwerfen.
In die Himmelszone.
Okay.
Das Team, das zuerst alle Gegner aus dem Hauptfeld raus hat, gewinnt. Im Grunde. Werfen, treffen, bis drüben keiner mehr steht.
Verstanden. Dann mal zu den Rahmenbedingungen. Wer spielt da? Wie lange? Womit? So die Basics halt.
Also, laut diesem Regelwerk sind pro Mannschaft 8 Feldspieler vorgesehen. Das ist so die Standardgröße.
8 gegen 8. Okay.
Der gesamte Kader darf aber bis zu 10 Spieler umfassen. Also 2 Leute auf der Bank quasi.
Hm?
Aber, und das ist interessant, man kann auch schon mit mindestens 6 Spielern antreten. Da gibt es eine gewisse Flexibilität.
Ah ja, 6 sind Minimum. Du sagst Auswechselspieler. Gibt es da spezielle Vorgaben, also Teamzusammensetzung oder wie das mit dem Wechseln läuft? Das ist ja oft taktisch wichtig.
Absolut. Und da gibt es 2 Punkte, die sind wirklich wesentlich in diesem Regelwerk. Erstens, bei Mixteams, also gemischten Mannschaften,
ja.
Da ist vorgeschrieben, immer mindestens 3 Mädchen gleichzeitig auf dem Feld.
Okay, feste Quote also.
Genau. Das zielt klar auf eine ausgewogene Beteiligung ab. Und zweitens, und das ist echt ein Knackpunkt, während der gesamten Spieldauer sind keine Auswechslungen erlaubt.
Wie bitte? Gar keine Wechsel, während das Spiel läuft?
Exakt, 0.
Das ist ja krass. Wofür sind dann die 2 Ersatzleute im Zehnerkader gut, wenn man eh nicht wechseln darf?
Das ist in der Tat eine Besonderheit, prägt das Spiel total. Die Auswechselspieler sind halt nicht für taktische Züge während der Partie da.
Sondern?
Ihre Rolle ist eher, für Folgespiele. Oder wenn sich jemand verletzt, klar. Aber für die 8 Minuten Spielzeit muss das Team, das auf dem Feld steht, durchhalten.
Puh.
Das stellt natürlich ganz andere Anforderungen an die Ausdauer, die Vielseitigkeit der Start-8.
Und da hast du es gesagt, nur 8 Minuten. Das klingt ja nach einem Sprint.
Genau, 8 Minuten reine Spielzeit. Zack, zack. Und dazu kommt noch, es wird ohne Seitenwechsel gespielt.
Okay, das heißt volle Pulle von Anfang bis Ende.
Ja, das deutet alles auf ein sehr intensives, schnelles Spiel hin. Als Ball ist übrigens ein Volleyball vorgesehen, laut Dokument.
Ah, kein Softball oder so. Ein Volleyball. Das beeinflusst ja auch Wurf- und Fangverhalten.
Richtig. Kein weicher Schaumstoffball.
Du hattest vorhin gesagt, man darf auch mit 6 oder 7 Spielern antreten. Das klingt ja erstmal nach einem Nachteil gegenüber einem vollen 8er-Team.
Stimmt. Ist es auf den ersten Blick auch?
Gibt's da einen Ausgleich im Regelwerk? Sonst wäre es ja fast unfair.
Haben Sie dran gedacht? Da gibt's eine interessante Lösung. Die sogenannten Zusatzleben.
Zusatzleben, okay. Wie funktionieren die?
Wenn eine Mannschaft mit nur 7 Spielern antritt, hat sie ein Zusatzleben. Heißt, der erste Spieler aus diesem Team, der getroffen wird,
ja,
der muss nicht in den Himmel. Der darf einfach weiterspielen.
Ah.
Und wenn das Team sogar nur mit 6 Spielern kommt, gibt's 2 Zusatzleben. Also die ersten beiden getroffenen Spieler bleiben im Feld.
Verstehe.
Erst danach muss jeder weitere Treffer wie üblich in die Himmelszone.
Das ist ja clever. Das federt die Unterzahl am Anfang ab und hält das Spiel offen. Das verändert die Dynamik sicher.
Definitiv. Macht den Start fairer.
Gut, also Teams stehen, Zeit läuft, quasi. Wie geht's denn los? Das Anspiel. Was sagen die Regeln dazu?
Der Start ist relativ klassisch. Der Schiri wirft den Ball in der Mitte hoch. Aber jetzt kommt eine faszinierende Besonderheit in diesen Regeln. Die Mannschaft, die den Ball fängt nach dem Hochwurf,
ja,
die darf nicht sofort werfen.
Ach was?
Der Ball muss mindestens einmal im eigenen Team gepasst werden. Erst danach darf ein Angriff auf den Gegner erfolgen.
Das ist ja spannend. Also nicht direkt der stärkste Werfer drauf nach anwerft, das nimmt so die erste Hektik raus, oder?
Ja.
Zwingt zu einem kleinen Zusammenspiel.
Genau das scheint die Idee zu sein. Es soll wohl verhindern, dass das Spiel mit so einem sofortigen Powerwurf losgeht.
Mhm.
Stattdessen gibt es eine kurze Phase, wo man den Ball kontrolliert, im Team agiert, bevor die Jagd beginnt. Könnte auch schwächeren Teams helfen, besser reinzukommen.
Macht Sinn. Okay, Ball ist im Spiel. Was ist, wenn er das Feld verlässt? Ausball. Wie ist das geregelt?
Also wenn der Ball über die Seiten- oder Grundlinie ins Aus geht, gehört er der Mannschaft, aus deren Feldhälfte er raus ist. Ziemlich Standard.
Okay.
Aber es gibt eine wichtige Präzisierung, die man drauf haben muss. Wenn ein Spieler, der den Ball hält, selbst mit dem Ball das Feld verlässt.
Zum Beispiel beim Versuch, ihn zu letten?
Genau. Dann geht der Ballbesitz an den Gegner verloren. Man kann den Ball also nicht retten, indem man mit ihm zusammen ins Aus hechtet.
Verstehe. Klare Ansage. Ball gerettet, aber im Aus zählt nicht. Okay. Dann lass uns über die Zone reden, wohin die Abgeworfenen müssen. Den Himmel. Gibt's da spezielle Regeln?
Der Himmel, ja. Wie üblich die Zone hinterm gegnerischen Hauptfeld.
Mhm.
Abgeworfene Spieler gehen dahin, können von da auch weiter mitspielen, also Gegner abwerfen.
Klar.
Eine interessante Detailregel betrifft aber Spieler, die das Spiel vielleicht von Anfang an im Himmel beginnen. Das kann ja vorkommen, je nach Turnier oder Taktik.
Stimmt.
Diese Spieler tragen laut Regelwerk ein Bändeli.
Ein Bändeli? Hm. Was ist das und wozu? Klingt ein bisschen spezifisch.
Ja, Bändeli ist der Begriff im Dokument. Vermutlich ein kleines Band, eine Schleife, die der Spieler sichtbar trägt.
Okay, und der Zweck?
Scheint organisatorisch zu sein. Wenn dieser Spieler, der im Himmel gestartet ist, einen Ball fängt und dadurch zurück ins Hauptfeld darf,
ja,
muss er dieses Bändeli beim Schiri abgeben.
Ah.
Dient also offenbar als klares Zeichen für den Schiedsrichter, damit er unterscheiden kann, wer war von Anfang an draußen und wer wurde erst abgeworfen. Warum die Unterscheidung wichtig ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Alles klar, das Bändeli als Kennzeichnung für die Starthimmelsspieler. Gut. Kommen wir zum Kern. Treffen, abwerfen. Wann genau zählt ein Treffer gültig? Der Punktegewinn sozusagen.
Ein Treffer ist gültig, wenn ein Spieler vom Ball getroffen wird, der direkt, also ohne vorher den Boden zu berühren.
Direktflug.
Genau, direkt aus dem gegnerischen Hauptfeld oder dem gegnerischen Himmel geworfen wurde. Und das Regelwerk stellt hier explizit klar, der gesamte Körper ist Trefferfläche.
Auch der Kopf?
Ja, ausdrücklich auch der Kopf. Kopftreffer sind also erlaubt und gültig.
Puh, das muss man wissen, als Spieler und als Schiri.
Absolut. Und wichtig ist auch, jeder gültige Treffer muss vom Schiri angezeigt werden, damit es keine Zweifel gibt.
Okay. Gibt es denn auch Situationen, wo ein Treffer nicht zählt, auch wenn der Ball trifft?
Ja, gibt's. Mehrere wichtige Ausnahmen. Erstens, ganz klassisch. Berührt der Ball den Boden, bevor er den Spieler trifft, kein Treffer. Aufsetzer zählt nicht.
Logisch.
Zweitens, eine spezifischere Regel hier. Ein Treffer ist auch ungültig, wenn der werfende Spieler den Ball direkt vom Boden aufgenommen hat, um zu werfen.
Ah.
Man muss den Ball also normalerweise im Flug fangen oder zugespielt bekommen. Nicht vom Boden aufklauben und werfen.
Moment mal. Da war doch was. Ich meine, ich hätte da eine Ausnahme gelesen im Dokument zu dieser Bodenregel.
Gut aufgepasst. Stimmt genau. Da gibt's eine ganz entscheidende Ausnahme. Taktisch enorm wichtig.
Und zwar?
Der allerletzte Spieler eines Teams, der noch im Hauptfeld steht.
Der letzte Überlebende sozusagen.
Genau der. Er oder sie darf als einzige Person den Ball vom Boden aufheben und damit werfen.
Ah, das ist natürlich eine Riesenhilfe. Sonst wäre es ja oft schwer, an den Ball zu kommen, wenn der nur rumliegt.
Eben. Das gibt dem Last Man Standing eine faire Chance.
Interessant. Was ist eigentlich, wenn ein Wurf so, naja, unglücklich abprallt, dass er gleich zwei Gegner trifft? Nacheinander.
Müssten dann beide raus?
Ja, genau.
Nein, da sind die Regeln klar. Es zählt immer nur der erste Treffer.
Okay.
Der zweite Spieler, der vom selben Ball getroffen wird, nachdem der schon Mitspieler erwischt hat, ohne Bodenberührung dazwischen, der hat Glück gehabt, bleibt im Spiel.
Verhindert also so Kettenreaktionen. Gut.
Genau.
Im Regelwerk steht auch was von Angeln. Das ist verboten. Klingt harmlos. Was ist damit gemeint?
Angeln, ja. Klingt vielleicht harmlos, beschreibt aber ein klares Foulspiel.
Okay.
Es bedeutet, dass Spieler nicht mit Händen oder Füßen über die Mittel- oder Grundlinie ins gegnerische Feld greifen oder treten dürfen, um sich einen Ball zu holen, der da liegt.
Also nicht rüberlangen.
Genau. Man muss warten, bis der Ball auf die eigene Seite kommt oder ins Aus geht. Soll wohl verhindern, dass da ständig über die Linien gegriffen wird. Sorgt für klare Verhältnisse.
Verstehe. Klare Territorien. Und was, wenn im Eifer des Gefechts mal was total unklar ist? Unklarheit. Wer war letzter dran? Fuß auf der Linie. Kommt ja vor.
Ja, sicher. Dafür gibt's eine neutrale Lösung. Den Schiedsrichterball.
Okay.
Wenn der Schiri eine Situation nicht eindeutig auflösen kann, wer hat den Ball ins Aus gespielt, war der Treffer gültig, was auch immer, dann gibt's Schiedsrichterball.
Und wie läuft der ab?
Ähnlich wie beim Anspiel. Der Schiri wirft den Ball hoch, Spiel geht weiter. Ist eine pragmatische Lösung, um lange Diskussionen zu vermeiden.
Scheint sinnvoll. Ein Thema, das im Dokument auch auffällig stark betont wird, ist die Fairness. Das scheint den Machern wichtig zu sein.
Absolut. Und das ist auch gut so. Das Regelwerk hebt explizit hervor, Schiri-Entscheidungen müssen von allen Leitern, Spielern, sogar den Fans am Rand vorbildlich akzeptiert und respektiert werden.
Mhm.
Das gilt natürlich auch im Umgang mit dem Gegner. Respektvolles Miteinander wird gefordert. Das ist ja die Basis, damit so ein schnelles, potenziell hitziges Spiel fair bleibt.
Eine wichtige Grundlage. Aber was passiert, wenn die Regeln doch mal gröber missachtet werden? Gibt's Konsequenzen? Strafen?
Ja, die gibt es. Und die sind teilweise echt empfindlich. Um die Einhaltung sicherzustellen.
Zum Beispiel?
Ein ganz harter Fall betrifft das Alter der Spieler. Setzt eine Mannschaft, ob wissentlich oder nicht, einen Spieler ein, der für die gemeldete Kategorie zu alt ist. Falscher Jahrgang also.
Ja.
Dann hat das drastische Folgen. Nicht nur der Spieler wird gesperrt, die gesamte Mannschaft wird disqualifiziert.
Die ganze Mannschaft? Oha. Was heißt das für den Wettbewerb?
Das heißt, alle Spiele, die dieses Team schon gespielt hat, werden rückwirkend als verloren gewertet. Und zwar mit 8-0 für die jeweiligen Gegner.
Boah.
Das ist ein klares Signal. Hier wird genau hingeschaut. Schummeln bei der Anmeldung wird nicht toleriert.
Puh, das ist echt eine harte Strafe. Gibt's noch andere Vergehen, die ähnlich streng geahndet werden?
Ja, Unpünktlichkeit wird auch bestraft.
Okay.
Wenn eine Mannschaft mehr als eine Minute nach der offiziellen Anspielzeit nicht spielbereit auf dem Feld steht.
Nur eine Minute Puffer.
Ja, eine Minute. Danach gilt das Spiel als Forfait verloren.
Und das Ergebnis?
Die anwesende, pünktliche Mannschaft gewinnt kampflos mit 8-0. Auch hier wird also Disziplin und Zuverlässigkeit eingefordert. Das deutet schon auf einen organisierten Turnierbetrieb hin.
Okay, das sind klare Ansagen. Disqualifikation bei falschem Alter, Forfait bei Unpünktlichkeit. Lass uns die Kernpunkte für dich da draußen als Leiter, Schiri, Spieler nochmal bündeln. Was sind die absoluten Must-Notes?
Also fassen wir mal zusammen. Basis 8 gegen 8, mindestens 6, maximal 10 im Kader. Spielzeit knackige 8 Minuten. Gespielt wird mit einem Volleyball, ohne Seitenwechsel.
Und ganz wichtig?
Ganz wichtig, keine Auswechslungen während des Spiels. Das muss man sich merken.
Stimmt.
Teams mit nur 6 oder 7 Spielern kriegen Zusatzleben als Ausgleich. Dann, Kopf ist gültig der Trefferfläche, das ist auch so ein Punkt.
Ja.
Und die spezielle Regel, nur der letzte Spieler im Feld darf den Ball vom Boden aufheben.
Mhm.
Fairness und Respekt sind explizit gefordert. Und dann die harten Strafen. Mannschaftsdisqualifikation bei zu alten Spielern und 0,8 Forfait bei über einer Minute Verspätung. Ach ja, und das Detail mit dem Bändeli für die Starthimmelsspieler ist auch noch erwähnenswert.
Und nicht vergessen, nach dem Anspiel erst passen, dann werfen. Und das Angeln im gegnerischen Feld ist tabu. Das war unser Ritt durch dieses Völkerball-Regelwerk Völkerball 2025 PDF. Man merkt schon, da wurde versucht, ein bekanntes Spiel ja mit spezifischen Regeln zu versehen, die es vielleicht schneller, taktischer, fairer machen sollen. Anders als auf dem Schulhof vielleicht.
Absolut. Was ich daran echt bemerkenswert finde, ist, wie diese Regeln wohl ineinander greifen.
Ja?
Die kurze Spielzeit, keine Wechsel, das erhöht den Druck, die Bedeutung von Ausdauer. Die Zusatzleben gleichen ungleiche Teamstärken aus. Das Passen nach Anspiel fördert kurz das Teamplay.
Mhm.
Und das Verbot, den Ball vom Boden aufzunehmen mit dieser Ausnahme für den Letzten, das beeinflusst die Dynamik stark, gerade gegen Ende. Es ist halt ein Versuch, durch klare Vorgaben ein sehr dynamisches, aber trotzdem geregeltes und faires Wettkampfspiel zu gestalten.
Zum Abschluss geben wir dir noch einen Gedanken mit auf den Weg. Etwas zum Weiterdenken vielleicht.
Mhm.
Wir sprachen ja über dieses Bändeli. Für den Spieler, der das Spiel im Himmel beginnt und es beim Betreten des Hauptfeldes abgibt.
Ja.
Mal abgesehen von der reinen Markierung für den Schiri. Warum könnte diese explizite Unterscheidung, also zwischen einem Start-Himmelsspieler und einem abgeworfenen Spieler, warum könnte die in diesem Regelwerk strategisch oder regeltechnisch wichtig sein?
Mhm.
Könnte das vielleicht mit Zählweisen zusammenhängen, mit Wiedereintrittsregeln? Oder gibt es da taktische Überlegungen, die über das Offensichtliche hinausgehen? Eine kleine Nuss zum Knacken für dich als Abschluss unserer heutigen Auseinandersetzung mit diesen Völkerballregeln.